Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn wir unsere Augen und Ohren weit öffnen, dann nehmen wir wahr, was derzeit um uns herum passiert. Nicht nur Hans-Jürgen Bartsch registriert den Niedergang von Quelle und Brockhaus oder den Einbruch von Kodak und Nokia. Die digitale Revolution findet überall da statt, wo Amazon und Windows erdacht wurden. Oder die Roboterfrau Sophia oder, na klar, Facebook. Und jetzt, siehe Sophia, explodiert nahezu auch noch die Technologie der künstlichen Intelligenz. Ohne Deutschland? Sind wir schon hoffnungslos abgehängt? Oder können wir uns zumindest Teilbereiche zurückerobern? Der Hörsaal heute.
Ich bin es nicht gewohnt, mit nicht lebendem Personal zu arbeiten.
Wir werden in Zukunft auch mit Robotern zusammenarbeiten.
Laut Ihrer Personalakte sind Sie am Leben.
Und die Königsklasse wäre natürlich, wenn wir eine künstliche Intelligenz schaffen könnten, die eben ein Bewusstsein entwickelt, sich seiner selbst also bewusst ist.
Wie wäre es mit einer netten Party?
Ich glaube, dass KI Arbeitsplätze vernichten wird.
Naja, wir haben ja so selbstfahrende Gabelstapler und jetzt brauche ich diese ganzen Gabelstaplerfahrer nicht mehr.
Ist das geil? Was ist mit unseren Arbeitsplätzen? Welche Dinge werden wir noch erledigen? Es betrifft einfach alles und jeden.
I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
Vom 14. bis 15. März 2018 hat sich das Espen-Institut in Berlin Gedanken über eine Gesellschaft gemacht, die immer mehr mit künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten wird, Hand in Hand. Und eine Gesellschaft, die viele Ängste mitbringt, sei es nur die Angst vor dem Verlust von angestammten Arbeitsplätzen. Was passiert mit uns, wenn Maschinen die Arbeit machen? Stellt euch vor, ich bin ein Roboter-Moderator. Als Mensch muss es mich in dieser Sendung gar nicht mehr geben. Warum auch? Ich koste nur unnütz Geld und mache hier und da auch noch Fehler. Das muss doch nicht sein. Also wirklich. Wie gesagt, in Berlin haben sich Wissenschaftler und andere Experten mit solchen Phänomenen beschäftigt. Humanity Disrupted, Artificial Intelligence and Changing Societies. Wir senden daraus eine Gesprächsrunde. Vier Diskutanten befassen sich mit der Kernfrage: Ist Deutschland fit für die künstliche Intelligenz? Es unterhalten sich zunächst in dieser Reihenfolge Lothar Schröder, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Verdi, Thomas Jarzombek, Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss Digitale Agenda, Professor Michael Feind, experimenteller Kernphysiker in Karlsruhe und Cécile Boutelet, Wirtschaftskorrespondentin der französischen Tageszeitung Le Monde. Die Diskussionsleitung hat die Journalistin Nina Ruge.
Ist Deutschland gewappnet für die KI-Revolution und wie bereiten wir unsere Gesellschaft darauf vor? Unsere erneut Kanzlerin hat ja in Davos sehr sensibel gesagt, wir spüren den Druck. Und jetzt ist die Frage, was haben wir bisher getan? Was sollten wir tun? Wo stehen wir im internationalen Wettbewerb in Sachen KI, gerade was China und USA angeht? Und was ist im Koalitionsvertrag zu lesen? Was zeichnet sich ab? Wo gehen wir hin? Und ist das ausreichend? Und jetzt möchte ich unseren Ex-Außenminister Sigmar Gabriel zitieren, DLD München. Da hat er ganz elegant gesagt, wir besitzen nicht gerade einen Vorsprung. Wenn man vergleicht, was in USA, Silicon Valley und in China so passiert. Reconquer ist das Zauberwort, also die Zukunft zurückerobern, hier in Deutschland, hier in Europa. Meine Frage zunächst, und da hätte ich gerne, damit wir Sie so ein bisschen von Ihrer Position her schon kennenlernen, von jedem hätte ich gerne kompakt die Antwort. Wie schätzen Sie Status quo bei uns in Deutschland ein? Werden wir es schaffen, die Zukunft zurückzuerobern, also aufzuholen zu Silicon Valley und China? Wo stehen wir, Herr Schröder?
Was das Investvolumen in künstliche Intelligenz betrifft, da haben wir Aufholbedarf, definitiv. Ich glaube, wir sollten nicht aufholen, was Anwendungen betrifft, die wir aus China kennen, bei denen es um Social Scoring geht und das Kontrollpotenzial der Gesellschaft aufs Individuum wirkt. Da sehe ich überhaupt keinen Bedarf. Ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind, wenn man die Grenzlinie zwischen KI und Robotik beschreibt. Dort sehe ich das Standing in Deutschland relativ gut und ich sehe in Deutschland auch Vorteile, was die ethische Auseinandersetzung und die Sensibilität mit Persönlichkeitsrechten betrifft. Wir sind in diesen Fragen sensibler wie andere und das ist gut so.
Ja, wenn wir uns eben jetzt einnorden zwischen Silicon Valley und China, sagen Sie, sind wir so ganz okay. Ich versuche jetzt nur mal Ihre Position zu...
Nein, ich glaube, wir könnten, was Investvolumen betrifft, mehr erreichen. Wir brauchen größere Anstrengungen, sowas wie eine gesellschaftliche Vision zu entwickeln, was wir eigentlich mit KI wollen. Gegenwärtig glaube ich, dass in der Wirtschaft die Effizienzpotenziale eine starke Betonung erfahren. Eine Vorstellung in unserer Gesellschaft davon, wie wir unseren Alltag, wie wir unser Leben leichter machen können, die ist noch nie tief verwurzelt. Da, glaube ich, könnte man noch deutlich nachholen. Ich sehe bei den Amerikanern, dass die Fakten schaffen, dass die Anwendungen in den Markt bringen, gucken, was läuft. Ich glaube, wir sollten mit der Sensibilität, die wir in Deutschland haben, in eine ähnliche Richtung gehen, aber das mit einem gesellschaftlichen Bedarf verknüpfen. Also wenn Sie vorher...
Da sind wir jetzt schon ganz weit in der Diskussion. Okay, Sie sagen, mehr investieren. Das nehme ich jetzt schon mal mit. Und eigentlich stehen wir aber nicht so schlecht da, Herr Jatzombek.
Tja, gut, wenn man den internationalen Vergleich nimmt, dann stehen wir wirtschaftlich gut da. Aber wir haben auch das schon mal diskutiert. Wir stehen gut da wegen Technologien aus der Vergangenheit. Die wir jetzt noch abschöpfen. Volkswagen mit diesem wahnsinnigen Ergebnis. Ob das dann aber so bleibt, das ist eben die große Frage.
Und nee, ich meine jetzt auch nur KI, ne?
Gut, ich glaube, KI ist ja ein Treiber für die gesamte Wirtschaft und insofern ist das auch ein Abbild. Sie können ja beim Thema Digitalisierung auch KI, glaube ich, nicht heraustrennen, sondern wir reden hier über eine Datenökonomie und dann muss man sich ein paar Dinge überlegen. Das eine ist die Frage, wie gehe ich mit Daten um?
Moment, stehen wir jetzt gut da oder nicht?
Ich versuche das herzuleiten. Ja. Sonst könnte ich ja einfach sagen, es geht so dann. Also ich glaube, beim Thema Datenverarbeitung sind wir nicht gut. Da hat aus dem von Ihnen zitierten Sigmar Gabriel bei dieser Konferenz DLD, hat er ja genau das dann auch gefolgert. Und das sehe ich im Übrigen auch so. Wir machen es sehr, sehr schwer, Daten zu verarbeiten. Gerade unseren Unternehmen. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass wir den Forschungstransfer, glaube ich, nicht gut genug hinbekommen. Wir haben super tolle Technologie. DFKI ist weltweit super anerkannt. Aber wie kriegen wir diese Produkte in den Mittelstand hinein? Das ist unser zweites Problem. Und das dritte ist vielleicht, also Deutschen lieben Hardware. Ja, und deshalb, wir sind eine super Ingenieursnation. Aber Software ist immer noch so ein Ding, wo man so sagt, ja Mensch, konntest du nicht was Richtiges machen?
Ja, und wenn das jemand sagt und wir denken an die Big Five in Silicon Valley, dann ist das ja eigentlich ein Armutszeugnis. Dann kommen wir doch lieber gleich in die Diskussion. Ich würde gerne den Professor Dietmar Haarhoff zitieren. Das ist ja der Chef der Expertenkommission Forschung und Innovation, der jedes Jahr mit seinem Expertenteam einen Bericht für die Bundesregierung fertigt. Er hat es jetzt gerade der Kanzlerin vorgestellt, ist nicht lange her, wenige Wochen. Und der spricht von der Gefahr digitalem Analphabetismus in Deutschland. Und der sagt, die Gefahr besteht, dass wir die KI und auch künstliche Intelligenzentwicklung verpennen. Entschuldigung, dass ich diese Vokabel verwende. Mir klingt das jetzt so ein bisschen, ach ja, ist ja eigentlich alles ganz in Ordnung. Wie sehen Sie das? Wenn Sie auch gerade den Experten mit Haarhoff kennen, Sie ja bestimmt.
Das ist schwierig. Also einerseits ist es so, dass wir in Deutschland genügend intelligente und motivierte, auch gut ausgebildete Leute haben. Auch da wird das System immer kritisiert. Ich bin sehr viel unterwegs, international unterwegs, in großen Beschleunigerzentren auf der ganzen Welt. Und da müssen sich die Deutschen überhaupt nicht verstecken. Aber das ist eine relativ kleine Schicht, die könnte viel größer sein. Das halte ich unbedingt für wichtig, dass wir mehr für eine Ausbildung für diese Bereiche tun. Und das ist harte Arbeit. Nicht? Das ist eben richtig Mathematik verstehen und richtig programmieren können. Sonst ist man da abgehängt. Also mit nur ein bisschen High-Level erzählen kann man nichts erreichen. Das ist wirklich ein hartes Studium und harte Arbeit. Und es gibt genügend gute Leute, aber was den Deutschen fehlt, ist dann der Mut, auch aus den Dingen wirklich Geschäftsmodelle zu machen und neue Unternehmen zu gründen und das wirtschaftlich erfolgreich zu machen. In der Forschung sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Sie haben es ja gemacht, wenn ich da vielleicht nachfragen darf. Sie haben das Unternehmen vor 10 Jahren gegründet. Mhm. Ihre Erfahrungen jetzt, wenn Sie ganz speziell auf das deutsche Umfeld schauen, wie schnell werden Ihre Produkte angenommen? Okay. Wie offen ist man im Grunde für Machine Learning, was Sie ja, oder Algorithmen, die Sie ja entwickelt haben?
Mhm. Ja, das ist schwierig. Und ich glaube, in Deutschland besonders schwierig. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der eben schon angesprochen worden ist. Die Frage ist ja mal, wie sind die Entscheider, die heute zu entscheiden haben, wie sind die groß und erfolgreich geworden? Und die sind eben nicht durch Algorithmen und durch Software geworden. Wie Sie es gesagt haben, wir Deutsche denken materialistisch. Materiell, was man anfassen kann, das ist was wert. Ein schönes Auto, eine Maschine, eine Fabrik, das ist was wert. Und die Dinge, die so abstrakt sind, die man auch so schlecht zeigen kann, wie Algorithmen, und man kann das nachher in Ergebnissen sehen, aber eben nicht, man kann nicht einen Prototyp angucken und sagen, oh toll, das will ich auch haben. Das fällt den deutschen Unternehmen sehr schwer, da wirklich zu sagen, ja, genau das wollen wir machen. Und wir müssen unsere Prozesse ändern, damit wir das erreichen. Also das sind psychologisch ganz, ganz, ganz große Hürden. Sowohl bei den Entscheidern, als natürlich auch bei den tieferen Hierarchien, wo Leute Angst haben um ihren Job. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Also ich fasse jetzt mal bis hierhin zusammen. Letztlich ist gesellschaftlich in allen Schichten, aber eben auch in der Wirtschaft, ist die Bedeutung dessen, was KI sein kann, noch nicht richtig angekommen. Wenn
überhaupt
wir uns China angucken,
überhaupt nicht
die einen Masterplan bis 2030 haben, die jetzt KI und auch Machine Learning in der Schule zum Pflichtfach machen, bei uns nicht dran zu denken. Diejenige, die von außen drauf schaut, was ist Ihr Bild, das Sie in Richtung Frankreich vermitteln, und ist man da in Frankreich schon weiter, auch gesellschaftlich von der Akzeptanz?
Also tatsächlich würde ich Deutschland und Frankreich vergleichen, indem man sagt, das ist fast das Gleiche, und man kann Künstliche Intelligenz, also die nächste Welle von Digitalisierung sozusagen, nicht mehr in einem Land nur denken, sondern zusammen. Und Frankreich ist nicht sehr viel weiter, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben dort in Frankreich, so wie in Deutschland, sehr gute Leute, sehr ausgebildete Leute, die aber nicht unbedingt, das ist mein zweiter Punkt, dort bleiben, in Frankreich bleiben. Das beste Beispiel heißt Yann LeCun. Yann LeCun leitet das Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz von Facebook. Er hat Frankreich verlassen, also ich kann gut drüber sagen, ich habe auch mein Land verlassen. Ich habe das nicht mehr gesehen als sexy, als interessant. Ich habe gedacht, nee, ich sehe meine Zukunft nicht da. Und das ist vielleicht für viele Wissenschaftler oder gute Leute genau das Gleiche passiert. Also natürlich aus anderen Gründen wahrscheinlich, weil die Forschung interessanter war und so weiter. Aber er ist eben, der LeCun ist eben weggegangen und arbeitet jetzt für Facebook. Und Facebook, was hat Facebook gemacht? Er hat angekündigt, 10 Millionen zu investieren in Paris in künstliche Intelligenz. Man kann sich darüber freuen, aber tatsächlich bleibt diese Know-how, die guten Leute, die wir haben, die gehen alle bei Facebook. Und ich denke, das ist vielleicht mein dritter Punkt, man braucht eine Vision. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, dass es hier sehr gute Leute gibt. Ich meine, das ist schließlich die größte Motivation. Man will nicht unbedingt für Geld arbeiten, es ist wichtig, aber ich denke, die guten Leute arbeiten gerne mit guten Leuten zusammen. Wenn Recherche, Forschung, Entwicklung interessant ist, wenn es sich was bewegt, wenn es eine Vision gibt für die Zukunft, für eine digitale Zukunft, die klappt, ne, dann werden die Leute bleiben und dann haben wir wahrscheinlich eine Chance.
Dazu braucht man schöne, attraktive Arbeitsbedingungen für alle die, die in Startups oder eben in diesem Bereich leben und arbeiten wollen. Müssen wir gucken, ob wir die in Deutschland haben. Aber jetzt noch eine Frage zum Thema Status quo und dann würde ich gerne zum Koalitionsvertrag. Was tun wir denn jetzt und was werden wir tun kommen? Die Frage drängt sich immer mehr auf, wenn man die Presse liest. Wer kann der Treiber für genau diese gesellschaftliche Veränderung, die ja alle Schichten durchdringen muss, sein? Und wir haben ein hohes Tempo in China, eine stark autokratisch und diktatorisch bestimmte Entwicklung bis 2030, definitiv vom Parteibüro vorgegeben. Und wir haben in Silicon Valley die Big Five, die machen, was sie wollen, die letztlich nicht von politisch und demokratisch kontrollierten Strukturen geleitet werden. Also die können großes Tempo machen. Wir aber in unseren demokratischen Entscheidungsprozessen und auch bürokratischen Institutionen. Bei uns dauert das alles wahnsinnig viel länger. Müssen wir auch disruptive, neue Strukturen schaffen, um in irgendeiner Form im Tempo mithalten zu können, wenn wir sehen, wir sind eigentlich eher ein Land, in dem es immer wieder Ja-Aber heißt?
Ja-Aber. Also ich empfinde das von der Mentalität auch so. Aber wenn man gerade jetzt auf das Thema AI guckt, muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wer ist da jetzt eigentlich am Drücker? Ist das der Staat oder sind das die Unternehmen? Und der Vergleich Staat gegen die Big Five passt nicht, sondern da muss man sich überlegen, was macht da eigentlich eine SAP oder eine Telekom oder wer auch immer halt eben die Player sind, die wir hier in Deutschland haben.
China ist es der Staat.
Na klar, aber in China gibt es nichts ohne den Staat. Wir haben ein anderes Wirtschaftssystem.
Ja. Ja,
und das können wir nur abbilden in unserem und möchte China auch ehrlich gesagt nicht als Vorbild haben. Finde ich interessanter zu gucken, wie läuft das eigentlich mit den amerikanischen Unternehmen. Und ich sehe momentan eine Entwicklung, die mir ein Stück weit Sorge bereitet, weil ich mir die Frage stelle, wo kann ich AI in den Mittelstand injizieren? Und da sind viele mittelständische Unternehmen, die einen produzieren Maschinen, die anderen haben vielleicht eine Bierfabrik. Viele große Firmen, tolle, erfolgreiche Mittelständler, das Herz unserer Wirtschaft. Und die haben alle verstanden, wir müssen jetzt Datenökonomie machen. Und jetzt fangen sie an, Sensorik in ihre Produkte einzubauen. Und die generieren unglaublich viel Daten. Und was macht ein Mittelständler, ein 1000-Mann-Maschinenbauer mit all diesen Daten? Das kann er selber nicht verarbeiten. Er wird nicht die Algorithmen für AI entwickeln, für Big Data, für all das, was er braucht. Und jetzt kommen die Player aus dem Silicon Valley und sagen, okay, dann geh doch einfach in unsere Azure Cloud oder auf unser Amazon Web Services und spiel einfach deine ganzen Daten rein und wir bauen dir Modelle, mit denen du dein Profit verbessern kannst. Ganz konkrete Tools, um mehr zu verkaufen. So, und wenn das die Infrastruktur ist, auf der AI läuft, können wir den Laden eigentlich schon dicht machen. Dann ist das Thema durch. Dann müssen wir uns auf die nächste Technologie konzentrieren. So, und was wir brauchen, ist genau so eine Plattform, aber die kann nicht der Staat bauen, weil wenn der Staat die baut, dann sieht die so aus wie der Berliner Flughafen. Das wird nicht funktionieren. Ja? Da muss man wirklich echt Gas geben und auf dieser Infrastruktur kann dann durch die guten Leute vom DFKI, durch Startups, durch was auch alle, können Innovationen injiziert werden. Aber wenn das am Ende so ist, dass jedes Startup, was hier in Berlin unterwegs ist, gründet das mit AWS. Da sieht man, wo das Problem der Infrastruktur hinläuft.
Mhm. Dann sind wir beim Koalitionsvertrag. Da steht ja auch drin, wir entwickeln einen KI-Masterplan. Ich hätte gerne von Ihnen beiden gewusst, was brauchen wir, um aufzuholen und was steht drin und was fehlt vielleicht noch? Welche wichtigen Punkte, welche wichtigen Hebel haben wir jetzt im Koalitionsvertrag, um schnell voranzukommen? Auch gerade Datenplattformen, unternehmensübergreifend haben wir wieder kartellrechtliche Probleme. Punkt. Bitte schön. Vielleicht erstmal Herrn Schröder. Ja.
Also wenn Sie sich den Koalitionsvertrag mit den 177 Seiten durchlesen, dann entdecken Sie an 272 Stellen das Thema Digitalisierung. Das hat mich in Staunen versetzt. Wir sind zusammen in der Enquete-Kommission vor Jahren gesessen und haben etwa 2000 Seiten beschrieben mit Empfehlungen an das Parlament, was man tun muss. Dass man jetzt einen Koalitionsvertrag hat, das dieses Thema derart gewichtet, halte ich schon für bedeutsam. Wenn Sie sich die letzte Enquete-Kommission 1999 angucken, da ist jetzt nicht so viel bei rübergekommen. Das heißt, die Themensetzung, die ist erfolgt. Man hat in Deutschland begriffen in der Regierung, dass das ein Thema ist. Die Frage ist, reicht es in KI aus? Die Gründung einer deutsch-französischen Gesellschaft, um KI zu entwickeln, halte ich für vorteilhaft, weil man sich dann auch Fragen annehmen kann, die vielleicht besser in Europa gelöst werden müssen. Beispielsweise kriegen wir mit KI Sprachübersetzungssysteme, die sich der Sprachvielfalt in Europa besser annimmt. Darin könnten wir uns sehr positiv von den Amerikanern und von den Chinesen unterscheiden. Das ist ein Beispiel dafür. Ich glaube, dass man begriffen hat mit dem Koalitionsvertrag, dass staatliches Handeln vorauslaufen muss oder zumindest in die Frontline gehört. Der digitale Staat zieht sich durch den Koalitionsvertrag durch. Wir reden über digitale Infrastruktur, die wir in Deutschland auch mit öffentlichen Fördermitteln ausbauen wollen. Das halte ich für bedeutsam. Das legt die Grundlage auch dafür, dass wir mit KI weiterkommen. Denn die KI lebt ein Stück weit vom Datenaustausch und von der Austauschmöglichkeit. Da sind gute Grundlagen gelegt. Ich glaube, da kann man dran anknüpfen, etwas zu tun, wenn man dann hört, dass in der Bildungs-, in der Forschungspolitik KI ein künftiger Forschungsschwerpunkt sein soll und man gegenwärtig dort im Forschungsministerium bereits daran arbeitet, dann macht es auch Hoffnung, dass wir dort mehr machen in der Zukunft. Also ich bin da überhaupt nicht distanziert zu dem Koalitionsvertrag. Ich habe in meiner Partei dafür geworben, den anzunehmen, weil ich finde, das kann man nicht. Wenn man sagt, da kommt ein großer Umbruch auf uns zu und ein derartiges Gewicht im Koalitionsvertrag liest, dann halte ich das für eine gute Sache, ausbaufähig, was soziale Orientierung, was Arbeitnehmerorientierung betrifft, gewiss. Aber von der Grundorientierung passt es.
Und die Instrumente, die zumindest skizziert werden, ich sage nochmal, eben Masterplan KI, KI-Zentrum zusammen mit Frankreich, Datenethikkommission, digitale Mobilitätsplattform. Sie sind da ja natürlich auch mit Berater gewesen und Inputgeber. Können Sie uns mal erklären, was sind wirklich Hebel, die jetzt in diesem unserem Land sehr schnell gerade KI voranbringen werden?
Tja, also wir haben vielleicht in der Vergangenheit zu sehr auch noch auf andere Technologien gesetzt und auch nicht radikal genug Digitalisierung vorangetrieben. Und deshalb haben wir halt einfach immer noch eine Menge aufzuholen. Ich glaube, dass wir in den letzten 4 Jahren verstanden haben, wie wichtig das ist, ein Start-up-Ökosystem zu fördern, haben da sehr, sehr viele Fördermittel bereitgestellt. Wir haben jetzt auch begriffen, wie wichtig eine Breitbandinfrastruktur ist. Aber es ist hinreichend komplex mit unseren Rahmenbedingungen, die auch auszurollen. Das geht beim Tiefbau los. Wir sind das einzige Land in der Welt, das die Kabel unter der Erde vergräbt. Das geht darüber weiter, dass wir für jedes Förderprogramm Notifizierungsverfahren in Brüssel machen müssen, was 2 Jahre dauert. Ein halbes Jahr ist schon rum. Jetzt gucken Sie mal auf die Uhren und überlegen, wann Sie anfangen können, das neue Programm auszurollen. Und dann muss das alles noch gebaut werden. Dieses deutsch-französische Zentrum ist auf jeden Fall eine gute Idee, hier Energien und Synergien halt zusammenzubringen. Aber ich glaube, unabhängig davon ist die Frage viel wichtiger noch, was kommt am Ende wirklich bei den Nutzern an? Und wir haben ein Problem mit den privaten Investitionen. Ich glaube, dass wir in der staatlichen Forschungslandschaft sind wir schon ziemlich gut, aber da sind zu wenig Investments von den Unternehmen. Und die machen ja gigantische Gewinne, eigentlich das Potenzial da. Sie müssen die Marktchance erkennen. Das kann auch der Staat nicht kompensieren. Im Silicon Valley ist deshalb auch so viel Venture Capital, weil da auch die institutionellen Anleger, Versicherungen und weil aber auch die großen Unternehmen investieren. Und das tun sie bei uns kaum. Und der Jens Spahn hat da als Finanzstaatssekretär im letzten Jahr eine Menge Gespräche geführt, hat dann bei Versicherungen gefragt, warum investiert er nicht mehr. Jeder hatte einen anderen Grund. Also es scheint nicht diese eine Hürde zu geben. Aber unterm Strich, glaube ich, ist das jetzt auch eine Führungsaufgabe auch der Politik, mal den Unternehmen zu sagen, macht mal ein großes Ding, was dann auch wirklich Geld verdient, weil das ist für die Unternehmen nur interessant, wenn man Geld verdient.
Damit meinen Sie, steht auch im Koalitionsvertrag, einen großen Digitalkonzern wie Google, Facebook, Amazon in Europa aufbauen?
Man könnte sagen, mit SAP gibt es schon einen, aber ob man wirklich realistisch sagt, wir wollen jetzt nochmal ein deutsches Google bauen, das... Mhm. Ja, also das ist ein schönes Bild, aber das...
Kann man sagen, dass im Grunde das B2C-Geschäft in Sachen künstlicher Intelligenz, dass wir das vergessen können. Also das, was Google, Facebook, Amazon machen. Dass wir das B2B-Geschäft mit unserer Hochtechnologie enorm befeuern sollten.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Den Kampf um den Endkunden, den haben wir sicher verloren als Europäer. Ja, und im B2B-Bereich, da gibt es sehr, sehr, sehr viel zu tun. In ganz vielen Bereichen gibt es noch sehr viel zu tun. Ich kann so ein paar Beispiele nennen. Was wir zum Beispiel machen, ist automatische Entscheidungen, zum Beispiel für Supermarktketten, wie viel von jedem Produkt in jedem Standort jeden Tag nachbestellt werden sollen, sodass eben die Ware immer vorrätig ist, aber gleichzeitig eben kein Überbestand da ist und insbesondere auch keine Abschriften und auch keine Lebensmittelvernichtung stattfinden. Und
vielleicht das Sushi-Geschäft im Speziellen.
Genau. Ja,
aber was ist da die Herausforderung?
Naja, die Herausforderung ist 2 Tage Haltbarkeit bei Sushi, von der Lieferung bis es weggeschmissen werden muss. Und man muss eben möglichst nicht zu viel und nicht zu wenig bestellen. Da entstehen sofort hohe Kosten natürlich, wenn man das abschreiben muss. Aber eben auch ist das natürlich moralisch nicht so schön, wenn man halt Lebensmittel produziert, um sie direkt wegzuschmeißen. Bei tierischen Lebensmitteln insbesondere. Das gilt eben für Fleisch auch. Und einige Firmen, die machen das eben schon. Und dadurch kann man eben das deutlich effizienter machen. Und so rein datengetrieben und rein mit künstlicher Intelligenz und mit Machine Learning, sodass sowohl die Abschriften kleiner sind und trotzdem auch die Warenverfügbarkeit größer ist, als wenn das Menschen machen. Das geht heute schon. Aber auch solche Dinge, wo es ganz klar ist, dass es ein riesenwirtschaftlicher Nutzen ist, werden nur sehr zögernd angenommen. Mhm. Na gut, die Strukturen, die Prozesse sind eben heute so, wie sie sind. Das erfordert dann ein Umdenken und ja, die Menschen verlieren ein bisschen Macht. Die dürfen eben weniger entscheiden, weil das eine Maschine macht. Wenn man das dann monitort, dann sieht man, die Maschine kann es weitaus besser. Aber damit haben Menschen auch wieder Schwierigkeiten, ne, das einzustehen. Aber das ist eben ein Beispiel, ja, wo sich zeigt, dass diese Sachen wirklich for the good sind. Ne? Also das ist nicht nur für die Industrie gut, sondern eben auch für die Gesellschaft gut. Wir wollen nicht Lebensmittel vernichten oder überhaupt etwas, was mir am Herzen liegt. Machine Learning kann auch zu einer sehr viel gerechteren Gesellschaft verhelfen. Wir entwickeln auch Algorithmen, die zum Beispiel diskriminierungsfrei sind.
Da kommen wir gleich dazu. Das geht um die rechtlichen Bedingungen, die wir auch noch gestalten müssen.
Absolut. Ein Fachmann, der sieht überall Optimierungspotenzial mit künstlicher Intelligenz, überall.
Dazu brauchen wir dann eben Investitionen und dazu brauchen wir Forschungsförderung. Noch mehr steht auch im Koalitionsvertrag. Haha.
Lassen Sie uns mal mit den USA vergleichen. Da sind riesige Investitionsmittel verfügbar, die die Big Five erwirtschaften, die nach Anwendung suchen. Wissen Sie, wir sind da skeptisch und mit Zweifel bezogen. Was wir völlig vernachlässigen ist, dass die Big Five nur big geworden sind, weil sie Anwender gefunden haben. Das heißt, die haben für die Kundenseite etwas Nützliches gefunden. Und wenn sie Facebook nehmen, dann haben die im vorletzten Jahr 1,8 Milliarden Nutzer gehabt. Die katholische Kirche hat 1 Milliarde Gläubige. Nur damit man die Dimension mal, die eine hat 2000 Jahre gebraucht und die anderen wahrscheinlich 10, um eine ähnliche Gemeinde irgendwie zu finden.
Schöner Vergleich.
Das heißt, da hat man etwas produziert, was die Menschen weltweit relativ zügig angenommen haben. Sie haben mit ihren Daten dafür verkauft. Jetzt kann ich sagen, das gefällt mir alles nicht, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, das machen die Leute.
Richtig, deswegen aber der Zug ist abgefahren. Das werden wir einfach nicht mehr erreichen. Und deshalb müssen wir halt schauen, wo wir hingehen. Deshalb eben zum Beispiel das Zentrum für KI Deutschland-Frankreich. Wieso sind wir beide Länder so wahnsinnig gut prädestiniert, um für ganz Europa KI zu entwickeln?
Ja, ich denke, KI kann also als Motivation, als neue Vision für deutsch-französische Zusammenarbeit. Bisher hat es ein bisschen gefehlt und ich denke, künstliche Intelligenz, weil es so viel Fantasie, so viel Angst macht, weil es so viel Emotionen in den Menschen produziert, dass die Arbeitsplätze abgeschafft werden, das kann man so als Verteidigungsstrategie für beide Länder zumindest anfangen mit beiden Ländern. Und da hat natürlich der Staat eine Rolle zu spielen, nicht nur, aber es ist natürlich sehr wichtig. Da hat man auch Erfahrung mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit, weil wir haben tatsächlich verstanden, wir haben in Paris und in Berlin jetzt zwei Ökosysteme, die gut funktionieren, die auch attraktiv sind. Und in Frankreich war es jahrelang eine Strategie, diese French Tech, das ist auch so Marketing sehr, sehr gut gelungen. Es gibt diese Ökosysteme, aber sie müssen eben aus diesen 10.000 Startups, muss der weitere Schritt gemacht werden. Vielleicht ist das Risiko viel zu groß und das rechnet sich nicht kurzfristig. Und niemand aus der privaten Wirtschaft, weil wir nicht in Silicon Valley sind, sondern in Europa, wo das Risiko anders eingeschätzt wird, dann brauchen wir doch den Staat. Das ist so. Wir haben eine andere Kultur, wir müssen mit unseren Stärken arbeiten. Und ich denke, natürlich sprechen wir von Facebook, aber wenn wir denken, der nächste Kapitel der Technologie, es gibt künstliche Intelligenz, es gibt diese Daten, aber es gibt Blockchain zum Beispiel, diese große Macht von Plattformen einfach zerstören könnte innerhalb von 10 Jahren oder weniger. Das heißt, wenn wir vorausdenken und denken, wir können das und wir können das zusammen und wir sind groß genug, wir können investieren, dann funktioniert das. Aber ich denke, wir haben diese Tradition in Europa, insbesondere in Frankreich, aber auch in Deutschland, wo der Staat eben eine wichtige Rolle spielt.
Und es ist schon so gedacht im Koalitionsvertrag, das deutsch-französische Zentrum für KI sollte zum einen Forschungsvorhaben koordinieren und auch befeuern und zum zweiten natürlich Regulierung und auch ethische,
Fragen. Ja, unsere Werte. Wir können,
ist das so angedacht?
Mit unseren Werte also
das, wenn wir hier unter uns so sitzen in vertrauter Runde und ganz ehrlich miteinander sind, ist das natürlich vor allem auch eine Projektionsfläche für allerhand Ideen, die man haben kann, weil es ist überhaupt noch nicht ausgestaltet, was das am Ende wirklich machen wird. Für diese Fragen der Regulierung allerdings haben wir sehr konkret diese Datenethikkommission. Sie haben die vorhin schon mal genannt, in den Vertrag reingeschrieben. Die muss jetzt auch, finde ich, sehr schnell starten, ähnlich wie die Ethikkommission Autonomes Fahren, die halt eben verschiedene sehr konkrete Einsetzungspunkte hat. Einer davon ist auch Dateninnovation. Auch die Frage, wie kann man mit Datenrecht umgehen? Muss es einen Zugang zu Daten geben? Und ich glaube im Übrigen auch noch nicht, dass das Rennen um den Endkunden so verloren ist, sondern ich glaube, wenn wir Technologien entwickeln können, auch auf der Business-to-Business-Seite oder wo auch immer, können die immer wieder durchstechen, auch in den Konsumentenmarkt. Also das sehe ich noch überhaupt nicht als entschieden an. Ich glaube, nur wenn wir den Business-Bereich verlieren, sind wir tot in dem Bereich.
Es geht darum, so eine Strategie zu entwickeln für künstliche Intelligenz und eine nationale Debatte zu organisieren. Zu verstehen, vor allem die Frage der Talente und der Ausbildung, da kommen wir wahrscheinlich
wir jetzt dazu. Sofort.
Wie können die Talente fördern, wir können die Talente behalten und weiterentwickeln und natürlich mit unseren Ausbildungssystemen welche weiter produzieren oder bessere. Ja?
Und reicht es aus, dass wir jetzt die Digitalthemen haben im Verkehrsministerium, sicherlich im Bildungsministerium, auch im Innenministerium, Digitalisierung der gesamten Verwaltung. Was ist denn mit dem Verteidigungsministerium? Da wird natürlich an KI extrem geforscht im Militär. Inwieweit ist man da in Frankreich auch offen zu sagen, ja, lasst uns doch alle zusammenarbeiten, auch
Verteidigung? Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist sehr problematisch mit Deutschland wegen Exporten von Waffen. Deshalb, es gibt ein Projekt, so gemeinsame Material zu entwickeln. Es gibt so Zusammenarbeit zwischen Nexter und KMW. Die produzieren Panzer, die wollen Panzer produzieren. Das Problem ist, wenn beide Länder zusammen was entwickeln, sie wollen auch exportieren können, ohne dass diese Exporte gestoppt werden. Und da haben wir ein Problem mit Deutschland. Und das ist ein großes Problem, aber in Frankreich arbeiten die Firmen sehr stark mit dem Staat und das ist anders in Deutschland.
Alle müssen digital denken, um mitgenommen zu werden und bei dem Thema Bildung. Mhm. Welche Erfahrungen machen Sie denn, einfach auch im Unternehmensumfeld, aber auch als Professor? Wie steht denn Deutschland da, wenn Sie durch alle Schichten gehen, Verständnis von gerade auch KI, Machine Learning, die Generation, die jetzt nachwächst?
Okay, also eine Beobachtung, die halte ich für ganz wichtig. Die junge Generation, die hat die Bedenken, die wir haben, nicht mehr. Die ist eben mit Facebook so groß geworden. In vielen Diskussionen höre ich das hauptsächlich, nicht 100%, aber hauptsächlich, dass wir Daten-Privacy so hoch ranken, das kommt bei vielen jungen Leuten nicht an. Also wenn man da fragt, ja,
die hängen ja alles auf Facebook.
Genau, die geben alles freiwillig preis. Und wenn man sie darauf hinweist, dass es vielleicht nicht so gut ist für später mal irgendwann, dann sagen sie, oh, ich habe nichts zu verbergen. Und gut, ist auch mit einer Naivität.
Ja, aber jetzt die Frage der Kompetenz. Ne?
Das stimmt, aber die ist dann, wenn sie so wollen, nicht da.
Die Zahlen liegen ja auf dem Tisch. Ich glaube, wir brauchen, wenn wir einen vernünftigen Unterricht, auch gerade was Machine Learning angeht, verglichen mit China, wo Machine Learning, KI, Pflichtfach wird ab der Sekundarstufe. Wir haben in Deutschland 4 Bundesländer, in denen ab der Sekundarstufe 1 IT Pflichtfach ist. Sonst gar nicht. In der Grundschule nichts, in der Vorschule sowieso nichts. Und ja, das Thema ist absolut marginal. Wir brauchen, glaube ich, 24.000 IT-Lehrer, wenn wir das ausrollen wollten.
Ja. Ich bin ein total optimistischer Mensch, getrieben von unternehmerischem Geist, aber was die Bildung betrifft, bin ich mittlerweile kurz vor der Resignation. Also diese Widerstandskräfte sind so unvorstellbar da an der Basis. Ich habe einen Lehrer in Düsseldorf, der hat wirklich ein tolles Projekt gemacht. Die haben gar keine 3D-Brillen gekauft, sondern ein Plastikgehäuse für 20 Euro. Da haben sie Smartphones reingetan, wer keins hatte, hat eins vom Lehrer bekommen. Fand ich echt einen super Ansatz. Und dann haben den Kindern gezeigt, geht mal durch die Savanne mit Google Expedition und sucht euch ein Tier aus und beschreibt das. Und die Kinder haben gearbeitet wie die Irren. Die haben durch den Pausengong ignoriert. Die waren so begeistert davon. Toll, mein Lehrer steht daneben und der Coach, der ist nicht mehr hier von vorne frontal und die lernen richtig was. Und ich verstehe es nicht, warum andere Schulen das nicht auch machen. Das geht alles. Also
in Großbritannien?
Wir machen jetzt Digitalpakt D, da werden jetzt Milliarden investiert in Glasfaseranschluss, das ist übrigens wichtig, da haben wir einen Engpass, das kriegen wir aber auch hin, meine ich. Wir investieren auch in eine Schulcloud, auch in bestimmte Lernprogramme.
5 Milliarden.
Aber am Ende natürlich muss jeder Schüler programmieren lernen. Ich kann auch nicht sagen, die brauchen jetzt nicht mehr zu singen und die brauchen keinen Sport mehr zu machen, weil die werden alle keine Sportler, deshalb gibt es keinen Schulsport mehr. Was wäre denn das für ein Argument? Genauso ist das Argument, die wollen nicht alle Softwareentwickler werden, warum sollen die programmieren lernen? Das muss man heute können. Ich habe da kein Verständnis für.
Also Pflichtfach, Pflichtfach, IT.
Absolut. Softwareentwicklung und Algorithmen. Ja. Und dann muss man in Mathe irgendeinen Quatsch rausschmeißen, den man vielleicht wirklich nicht braucht.
Man versucht zu verstehen, wo das Problem liegt, glaube ich, stolpert man über die Akteursvielfalt, die in Deutschland an der Bildung überhaupt mitredet. Wenn Sie über die Breitbandausstattung darüber reden, welchen Zugang zu IT überhaupt in den Schulen vorhanden ist, da stolpern Sie darüber, dass die Lehrer sich bei Ihnen beschweren, sie kriegen keinen Zugang, kein schnelles Netz. Auf die Frage, warum haben Sie es eigentlich dann nicht bestellt, weil das kriegen Sie. Das ist halt irgendwie eine Preisfrage, ob Sie das gegenwärtig da machen. Vor 25 Jahren haben Sie den Telekommunikationsmarkt privatisiert. Sorry, jetzt kostet es was. Wenn Sie dann aber feststellen, da ist die Gemeinde für die Ausstattung der Schulen zuständig, die sind jetzt aber gegenwärtig gezwungen, eher in WCs als in PCs zu investieren. Ja.
Für die Bildung sind die Länder verantwortlich und der Bund will etwas vorantreiben.
Ja, also immerhin mit dem Digitalpakt 5 Milliarden und ja, diese ja Sachen sollen da ja, also die Infrastruktur
mal,
soll...
Warten Sie mal, wie lange das dauert, bis das in der Fläche ankommt. Das ist unser Problem gegenwärtig. Deswegen spreche ich über die Akteursvielfalt, die da gegenwärtig mitredet. Und ein zweites, ich glaube, wir können gar nicht warten, bis die Generation, die wir jetzt mit vernünftigen Bildung ins Berufsleben schicken wollen, die Schulen verlässt hat. Wir müssen uns angucken, wie wir auch mit jenen reden, die mitten im Berufsleben sind. Wir müssen über Weiterbildung reden. Wir müssen darüber reden, wie wir unsere Berufsausbildung modernisieren und an diese Themen heranführen.
Jo, dann sind wir beim nächsten Punkt sofort. Also ich sage jetzt mal die Gretchenfrage für unser Land. Wie gut gewappnet ist Deutschland in Sachen KI-Revolution, in Sachen Bildung? Ist da noch ein großer blinder Fleck, den wir, müssen wir einfach aussprechen, angehen müssen? Dazu noch?
Ja, ich wollte sagen, wegen Bildung und Schule. Ich bin von der sogenannten Y-Generation und ich habe mich in den letzten Jahren der Schule relativ gelangweilt. Und irgendwann habe ich Sachen entdeckt, die im Netz waren, zur Verfügung stellen. Einfach diese Plattform Amazon, wo ich alle Bücher der Welt, also ich konnte so ab gucken, was ist interessant und da würde ich das auch lesen, gerne lesen und das kann man lernen. Das ist unglaublich, was heute zur Verfügung steht, kostenlos und auf einen Klick entfernt für Informationen. Und ich denke, wir müssen vielleicht den unseren Kindern sagen, ich habe selber zwei Kinder, diese Fragen interessieren mich sehr, du musst dein Interesse entwickeln. Für irgendwas, Begeisterung. Das können wir vermitteln. Nicht nur lernen, ja, du musst das Coding lernen, A bis B, das ist ja, dein Kurs und so, sondern guck mal, wie wäre es mit deinem eigenen Website-Coden? Wie macht man das? Ah, hier gibt es einen kostenlosen Kurs. Du kannst damit anfangen, sofort, sofort. Du interessierst dich dafür, mach das.
Das muss halt bei der Grundschule anfangen. Auch Unterrichtseinheiten für Lehrer in Deutschland, für IT, gibt es noch nicht. In der Cloud gibt es Unterrichtseinheiten für Lehrer in England, ja, und die werden unglaublich genutzt. Gibt es aber in Deutschland nicht. Also das, da ist ich blind. Ja,
da sind wir zusammen. Das ist der richtige Weg, weil ich viele treffe, die die Projekte verhindern wollen und die sagen, wir müssen eine Schulung machen und das heißt, da muss irgendjemand irgendwo in Präsenz hin. Sondern ich glaube, das ist hundertprozentig richtig. Was wir halt eben brauchen, sind diese Massive Open Online Courses. Da müssen auch die Hochschulen ran. Ohnehin ist meine Meinung für das ganze Thema Weiterbildung, muss es einen Zugang zu Nanozertifikaten zu allen Hochschulen geben. Die müssen das, was sie da an Lehrmaterial haben, bereitstellen, dass es jeder benutzen kann. Und das muss man dann so aufbereiten, dass es für Lehrer zugänglich ist. Das ist eine moderne Vermittlungsform, ja.
Und man bräuchte auch die Arbeitsbedingungen, Gehälter und so weiter, die das Umfeld attraktiv machen für solche
Leute. Es ist ja wahnsinnig faszinierend, auf dem Gebiet zu arbeiten. Die Leute, die wirklich dran arbeiten, sind alle 100% Feuer und Flamme und völlig begeistert. Aber es sind viel zu wenige, die das wissen.
Zum nächsten Punkt würde ich gerne kommen. Da ist Herr Schröder jetzt erstmal gefragt, nämlich was bedeutet denn jetzt eigentlich KI für Wirtschaft und Arbeitsplätze? Und da haben Sie eine Haltung, die heißt, ja, wir müssen uns darauf einstellen. Und zwar wie?
Ich fange mal vorne an. Wenn Sie gegenwärtig die Prognosen zur Digitalisierung sich angucken, die wissenschaftlich erarbeitet wurden, das ist wie mit dem Glauben, Sie können sich aussuchen, an was Sie glauben, wie die Zukunft aussieht. Es ist gar nicht entscheidend, wer da am Ende recht hat. Entscheidend ist, wer dazu beiträgt, dass man möglichst viel Arbeitsplätze in dem Wirkungsbereich, den man selber zu verantworten hat, hält. Ich glaube, dass Digitalisierung negative Beschäftigungswirkung hat. Ich glaube, dass KI Arbeitsplätze vernichten wird. Ich glaube, dass auch an anderer Stelle
welche entstehen. Darf ich da in einem Punkt unterbrechen? Ja. Sind Sie der Meinung, was das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, das ist ja nicht ein Nobody, sagt, 42% der deutschen Jobs sind direkt oder indirekt bedroht und das sind 16 Millionen?
Ich habe Ihnen eben gesagt, Sie können sich aussuchen. Da können Sie 3-4 Studien nebendran legen, die Ihnen andere Zahlen liefern. Entscheidend ist nicht, wer damit recht hat. Entscheidend ist, dass sie darauf hinarbeiten, dass es nicht in eine prekäre Situation führt und wir in einem Maße Arbeitsplätze verlieren, dass wir es nicht mehr verantworten können. Dass sie Arbeitsplätze verlieren, dass nicht jeder Job gehalten werden könnte, das halte ich für völlig logisch. Die Wirtschaft wird zunächst mal darauf setzen, Effizienzgewinne damit zu erwirtschaften. Man wird versuchen, einfache Tätigkeiten darüber zu verrichten, Robotikarbeitsplätze in der industriellen Fertigung einzusetzen. Das wird Arbeit kosten. Und es ist die Frage, wie geht diese Gesellschaft damit um? Wenn sie sich hinstellen und sagen, ja, wenn das eine mögliche Entwicklung ist, dann verweigern wir uns diesem Ganzen. Dann machen Sie den größten Fehler, den Sie machen können. Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass dieses kommt, ob es Ihnen gefällt oder nicht, dass sich KI verbreitet und dass Digitalisierung noch weiteren Fortschritt erleben wird. Und dann müssen Sie sich überlegen, wie qualifizieren Sie in diesem Land dafür, dass die Menschen, für die Sie verantwortlich sind, bessere Chancen haben. Sie müssen ein Bild davon entwickeln, wie der Wohlstand, den man damit erwirtschaften kann, und die Wertschöpfung so verteilt wird, dass Sie davon was haben. Da hören Sie von den Gewerkschaften. Natürlich, dann muss man auch mal wieder darüber nachdenken, ob dort, wo ich Arbeit erhalte, ich an der Arbeitszeit Reduktion vornehmen kann. Da muss ich darüber nachdenken, dass in diesem Land in der Interaktionsarbeit zwischen Menschen Personal fehlt. Wenn Sie das nicht glauben, dann gehen Sie in Krankenhäuser und dann gehen Sie in die Pflege. Und dann muss es uns gelingen, die Erträge, die man durch den Einsatz dieser Technik in der einen Richtung erzielt, in die andere Richtung umzuverteilen, um da wieder zu einem Ausgleich zu kommen.
Das würde, wenn ich nachfragen darf, das würde bedeuten, dass Menschen, die einfache Arbeiten verrichten und wahrscheinlich in der Zeit nicht mehr qualifizierbar sind, in der sich jetzt die Entwicklung der Technologie so wahnsinnig hoch entwickelt, dass man die umschult für Pflegeberufe.
Sie müssen das mit einem volkswirtschaftlichen Ansatz betrachten. Sie werden den Berufskraftfahrer schwierig zum Assistenzarzt umschulen. Wo stellen Sie ein gesellschaftliches Arbeitsvolumen zur Verfügung, in dem die Menschen ihren Platz finden können? Wir setzen auf marktwirtschaftliche Prinzipien. Und da ist das Individuum auch ein Stück weit gefordert. Aber wir müssen ihnen Chancen geben. Ich werbe gegenwärtig dafür, dass wir sowas wie Bildungsteilzeit entwickeln. Dass wir den Leuten sagen, wenn du in deinem Beruf siehst, dass er keine Zukunft mehr hat, dann geh noch mal in die Ausbildung, dann geh noch mal studieren. Wir reduzieren deine Arbeitszeit, das kannst du nebenher machen. Die Firma hätte jemand, der dann in Zukunftsskill qualifiziert ist, und er hätte eine persönliche oder sie hätte eine persönliche Perspektive. Ich glaube, wir müssen zu solchen Modellen kommen, wo wir eine attraktive Zukunftsvision für die Menschen zeichnen und nicht nur sagen, wir fördern da Technik, sondern wir müssen die Menschen mitnehmen, mit dieser Technik eine Zukunft zu bauen, an der wir alle Gefallen finden.
Also wo das Stichwort doch mit den Fernfahrern schon gefahren ist, habe ich mir das mal, weil ich auch noch im Verkehrsausschuss bin, mal konkret angeguckt. Und wir trafen tatsächlich einen Unternehmer, der hat gesagt, naja, wir haben ja so selbstfahrende Gabelstapler und jetzt brauche ich diese ganzen Gabelstaplerfahrer nicht mehr. Und da haben wir den gefragt, was machen Sie denn mit denen? Na, hat er gesagt, die können wir relativ einfach, in 4 Wochen können wir die zum Fernfahrer ausbilden.
Zum?
Fernfahrer.
Fernfahrer.
Ja, habe ich gesagt, ist das denn ein Beruf, den man eigentlich noch braucht? Da sagt mir jetzt der Verband der Logistikunternehmen, dass bei Fernfahrern der Mangel so extrem ist, dass in den letzten 2 Jahren die Gehälter, die da jetzt aufgerufen werden, für Neueinsteiger von 2.500 auf 3.500 Euro gestiegen sind. Die sagen mir, die rechnen damit, dass die Gehälter von Fernfahrern in den nächsten 2 bis 3 Jahren nochmal weiter auf über 5.000 Euro steigen werden. Da habe ich mal ein Ausrufezeichen.
Wir werden doch bald autonome Lkw haben.
Genau, das habe ich auch gesagt. Habe ich gesagt, was ist denn mit den autonomen Lkw? Naja, haben die gesagt, das wird noch 10 Jahre dauern. Wir waren auch bei Daimler, die haben gesagt, das könnte eigentlich relativ bald stattfinden. Wir glauben aber auch gar nicht, dass es in Deutschland ein gesellschaftliches Klima gibt, dass man sowas wird einsetzen dürfen. Das ist auch ein großes Problem. Aber davon abfahren die nur von Punkt zu Punkt über die Autobahn und irgendeiner muss die von der Autobahn über die Landstraße in die Innenstadt und so weiter fahren. Und dann sagen die uns, und guckt euch mal die Entwicklung von der Logistik an, die geht so steil nach oben, dass die Fahrer, die da auf der Langstrecke sind, ersetzt werden. Das wird durch diese Zunahme noch viel mehr steigen im städtischen Umfeld. So, und da haben wir mal ein ganz konkretes Berufsbild, wo ich den Eindruck habe, dass hier genau das Gegenteil passiert. Und es gibt auch eine Reihe andere. Pflege, wir haben im Koalitionsvertrag aufgeschrieben, 8.000 neue Pflegekräfte. Ich weiß von vielen Menschen, die in einem gewissen Alter sind, die auch eine intensive Betreuung brauchen, dass man dann Pflegekräfte zu Hause hat. Die kommen alle aus Osteuropa, der Markt ist aber mittlerweile da auch ziemlich abgegrast. Ich habe überall Mangel. Ja, also meine Frau sucht gerade einen Assistenten in ihrer Firma, die ist total gefrustet, hat mir gestern Abend erzählt, jetzt seit Monaten haben sie jetzt immer die Bewerbungsverfahren offen, die finden niemanden. In meiner Firma, mein Partner sagt mir letzte Woche, back uns doch mal ein paar IT-Leute, wir finden keine IT-Leute. Unser aktuelles Problem ist leider tatsächlich, egal wo man hinguckt, es fehlt an Leuten. Das ist eigentlich super, weil wir so eine tolle wirtschaftliche Entwicklung haben. So, es gibt natürlich noch einen Sockel von Leuten, die keine Arbeit haben. Also ich sag mal so, wenn die wollen würden und sich arbeitsfähig machen, dann würden sie auch, glaube ich, Potenziale haben.
Dann lassen Sie uns das nochmal
aufschreiben. Aber kein Vorwurf ausdrücklich, weil ich weiß, dass das häufig auch komplizierte Fälle sind. Also
ein Beispiel, nur wenn wir eben die beiden Trends gegeneinander setzen. Das eine ist, was Sie sagen, es wird einen Abbau an den normalen Arbeitsplätzen geben. Es wird KI viele Arbeitsplätze obsolet machen. Und auf der anderen Seite sagt McKinsey, wir brauchen wahrscheinlich bis 2030 3 Millionen IT-Spezialisten allein in Deutschland. Im Augenblick haben wir 1 Million, die immerhin in IT-Berufen arbeiten. Das ist absolut eine Schere. Aus Ihrer Perspektive als Professor und als Start-up-Gründer und eben auch als algorithmengetriebenen Unternehmensleiter, wie sehen Sie die Entwicklung? Was müsste passieren?
Schwer zu sagen.
Umschulung? Qualifizierung? Ja. Mit dem Geld, das freigesetzt wird? Durch Effizienzsteigerung?
Ja, also prinzipiell ja. Ich denke, die Spitzenleute machen das schon lange. Lebenslanges Lernen ist das Thema heutzutage. Der Fortschritt ist so schnell, es geht nicht anders. Und ich bilde mich jeden Tag weiter und viele Leute, die ich kenne. Das muss, glaube ich, insgesamt weiter verbreitet werden. Insofern stimme ich auch dem, was Sie gesagt haben, zu. Ja, das müssen wir schon. Aber es ist natürlich mehr zu glauben, dass man jetzt jeden für alles befähigen kann. Das ist Blödsinn auf Deutsch gesagt. Aber dass es in die Richtung gehen muss, ja, selbstverständlich.
Es wird immer Arbeit geben. Vielleicht, aber man bleibt wahrscheinlich nicht das ganze Leben in einem Beruf und die Firma ist nicht so verantwortlich oder viele Leute arbeiten schon selbstständig oder arbeiten schon so in einem Verhältnis zur Firma, das ist nicht so ein lebenslanger Arbeitsplatzvertrag. Und ich denke, das fühlt sich ein bisschen unangenehm, das zu denken, gerade in Deutschland, wo in der Industrie so viele Arbeitsplätze super sicher sind und super gut bezahlt sind. In Frankreich haben wir eben weniger davon. Und es ist die Frage, wie kann ich mich tatsächlich mein Leben lang weiterbilden und meine Zukunft im Griff nehmen.
Stell dich auch und, selbst drauf
genau, ein. Und sagen, es wird immer Jobs geben. Es gab immer Jobs. Ja. Wie viele, das ist immer die Frage. Aber das mit großer Angst zu betrachten und nur auf diesen Blickwinkel ist nicht sehr gut für Innovation oder für, um sich zu begeistern für eben Technologie und Mathe zum Beispiel.
Da habe ich noch ein schönes Beispiel. Einer unserer Kunden ist der Otto-Versand. Seitdem die viel mit künstlicher Intelligenz arbeiten, stellen sie mehr ein als weniger. Und auch ein Kunde in England, eine Supermarktkette, die das anwendet, die behält die Leute und ist dadurch plötzlich bei den Kunden wieder viel angesehener, weil in der Filiale jemand ist, der ihre Fragen beantwortet und dafür sorgt, dass das alles in Ordnung ist und der nicht nur eine ganze Zeit vor irgendeinem Bildschirm sitzt und irgendwas abhakt. Und das andere ist, die größten Arbeitsplatzvernichter sind die großen Firmenpleiten, die wir eben auch gehabt haben, siehe Schlecker, siehe Quelle. Und das waren immer Sachen, da haben die Unternehmen nicht früh genug auf neue Technologie gesetzt. Und der Wettbewerb ist einfach sehr hart. Also wer nicht wettbewerbsfähig ist,
der wird immer
schneller. Werden einfach vernichtet und die Arbeitsplätze sind 100% weg. Und also ein Unternehmen muss erstmal überleben. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kann man sehen, wie man das alles noch schön macht und gerecht und verteilt. Viele Unternehmen werden natürlich, heute ist alles globalisiert, durch auch die Silicon Valley Unternehmen, praktisch der gesamte Handel in Deutschland wird von Amazon angegriffen, selbstverständlich. Und aus meiner Sicht gibt es da nur eine Antwort, mit den gleichen Waffen zurückschlagen, oder was zurückschlagen, aber also mitspielen. Ansonsten setzt man sich in eine ganz, ganz schlechte Situation. Und auf den Endkunden darf man da nicht zählen. Die sorgen dafür, wir alle sorgen dafür, dass Amazons Kurve so nach oben geht.
Ich würde das ausdrücklich unterstützen, wenn Sie sich der Innovation verweigern. Sind Sie eher auf der Verliererstrecke? Das beste Beispiel war Kodak. Die elektronische Fotografie im Grunde entdeckt, aber nicht umgesetzt, weil es gegen das Kerngeschäft verstoßen hätte. Da ging es um die Produktion von Filmen. Die hatten mal 146.000 Beschäftigte, das sind 8.000 von übrig geblieben. Mit der Firma ging es bergab. Nokia, da hat man in Deutschland fast ein Jahrzehnt sich drüber gewundert, wie eine Firma, die mal Gummistiefel produziert hat, jetzt irgendwie Handys auf den Markt wirft. Und dann haben die verpennt, sich in die Smartphone-Ära irgendwo zu retten und haben sich von der Innovation entkoppelt. Die haben im Marktanteil deutlich verloren. Das bedeutet im Grunde, wenn sie beschäftigungswirksam tätig sein wollen, dann müssen sie gucken, wie sie vorne mitspielen. Und sie brauchen ein gutes Trendscouting und müssen ein Gefühl dafür kriegen, welche Technologie spielt in der Zukunft eine entscheidende Rolle? Und KI ist eine davon.
Sie haben es immer wieder angesprochen. Ängste helfen nicht weiter, sondern Ängste blockieren. Viele Menschen haben große Befürchtungen, dass mit unseren Daten irgendwas gemacht wird. Facebook ist was anderes, da tut man ja alles drauf. Also, das, was im Koalitionsvertrag vorgesehen ist in Sachen Regulierung und Datenschutz, ist das, sagen wir mal, in dem Spannungsfeld der freien Entwicklung von Unternehmen und gleichzeitig aber Schutz der Bürger, ist das die richtige Mischung oder ist das doch auch wieder geeignet, um uns im Wettbewerb zurückfallen zu lassen?
Also ich glaube, beim Datenschutz, da haben wir in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass das immer nur aus einer Perspektive betrachtet wurde, nämlich wie können wir das strenger gestalten? Und wenn man sich jetzt die Datenschutzgrundverordnung anguckt, habe ich auch einen Artikel im Handelsblatt gelesen, dass nur Österreich und Deutschland in Europa das bisher umgesetzt haben. Alle anderen Länder sich zunächst erstmal einen schlanken Fuß machen und wir jetzt ein ultra strenges Regime einführen und jeder Handwerker in meinem Wahlkreis gerade in Panik darüber ist, ob er noch seine Kundenadressen speichern darf, um den Rechnung zu schicken. Ein Beerdigungsunternehmer hat mir sehr ernsthaft vorgesprochen, er wüsste nicht mehr, wie er den Traueranzeigen verschicken soll. Er bräuchte erstmal ein Opt-in, um das zu verarbeiten. Ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber es geht momentan eine Welle der Panik bei den kleinen Unternehmen durch die Landschaft. Und die können ja eigentlich nicht das Ziel sein. Ich glaube nicht, dass ein Beerdigungsunternehmer oder ein Handwerker derjenige ist, der wirklich die informationelle Selbstbestimmung der hier Anwesenden in Frage stellt. Und das zeigt, dass man sich offensichtlich so verästelt hat in Details, die gar nicht mehr relevant für den eigentlichen Gegenstand sind. Und wenn man keine Daten verarbeiten kann, kann man nicht innovativ werden. Wenn ich keine Daten habe, kann ich kein neuronales Netz anlernen. Und da müssen wir uns wirklich neu kalibrieren. Und um uns neu zu kalibrieren, brauchen wir nicht nur die eine Perspektive, sondern auch eine Perspektive aus Sicht der Innovation. Und deshalb wollen wir ein Innovationsboard auf Europaebene machen, wir wollen diese Kommission auf der Bundesebene machen und wir wollen für Startups eine Stelle haben, die schon am konzeptionellen Punkt eine Auskunft geben kann, was geht und was nicht geht. Und am Ende dem Startup auch sagt, das, was du hier baust, das darfst du verwenden und das dürfen auch deine Kunden verwenden. Das klingt jetzt so total selbstverständlich, aber hier gibt es konkrete Beispiele, wie einer tatsächlich eine Zertifizierung vom Berliner Datenschutzbeauftragten bekam, dann hat er eine Software angeboten bundesweit, dann gab es einige DAX-Konzerne, die haben das genommen, dann hat die nordrhein-westfälische Datenschutzbeauftragte sich an diese Unternehmen gewendet und die haben gesagt, die Rechtsposition der NRW-Datenschutzbeauftragten ist eigentlich gar nicht haltbar, aber unser Konzern möchte nicht in der Zeitung stehen, dass sie verklagt werden wegen zu laxem Umgang mit Bewerberdaten, worum es da konkret ging. Und dann haben die überall rausgeschmissen. Und das ist absurd. Sie brauchen einen konsistenten Rechtsrahmen und auch einen verlässlichen Rechtsrahmen. Den haben wir heute nicht und den müssen wir schaffen.
Müssen Algorithmen, gerade wenn es eben um künstliche Intelligenz geht, in irgendeiner Form kontrolliert werden? Brauchen wir einen Algorithmus-TÜV? Oder brauchen wir Kontrollprogramme, das nicht diskriminierend, wie Sie ja auch befürchten, von Seiten der Gewerkschaften Menschen vorgescored werden und dann gar nicht eingestellt werden? Also wie muss man im Grunde mit dem Thema, dass sich über Algorithmen in irgendeiner Form entgleisende Dinge entwickeln, wie muss man die kontrollieren?
Wenn wir unseren Algorithmus freigeben müssten, würden wir sofort Insolvenz anmelden.
Also über einen Datentüv.
Ja, das muss man abnehmen.
Ihr Betriebsgeheimnis wäre dann
natürlich
in den Händen von allen.
Und dann macht die Konkurrenz genau das auch und dann gewinnt der Größere. Wie bei all diesen Dingen fast immer nur der Einzelne gewinnt. Das wollte ich vorhin nochmal sagen. Die Plattformen, die gab es auch alle in Deutschland. Ne? StudiVZ, das ist alles eingegangen. Oder Krebs da irgendwo rum. Die digitalen Unternehmen haben die Tendenz, dass eben einer gewinnt und praktisch alle auf sich zieht. Das ist schwer. Also mit Offenlegen, das glaube ich nicht. Aber was wir brauchen, und auch da gibt es massive Fortschritte, und unsere Kunden wollen das auch haben, so eine Blackbox ist etwas, was vielen nicht gefällt. Nicht? Also sie möchten schon Verständnis haben. Warum ist das so entschieden? Kann man das nachvollziehen? Wir haben sogar extra Algorithmen so umgeschrieben, sodass alles wirklich absolut menschenverständlich nachvollziehbar ist. Der ist ein bisschen schlechter als das neuronale Netz, aber nicht viel schlechter. Aber es bringt dem Kunden sehr viel Vertrauen. Und das ist zumindest zurzeit wichtig.
Also keine Kontrollprogramme, jetzt nur eine kurze Antwort, weil ich keine Zeit mehr habe. Keine Kontrollprogramme, kein TÜV.
Nein, aber ich bin natürlich auch gegen Ungerechtigkeit und so weiter und denke, ja, nicht diskriminierende Programme sind besser als diskriminierende Programme.
Und die gibt es.
Und die gibt es. Man kann auch solche Sachen checken. Nicht? Also man kann mit einem Programm das eben sehen, werden der Entscheidungen gefällt, die gerecht sind oder die nicht gerecht sind. Das ist möglich und vielleicht werden sich auch solche Produkte ja dann mal durchsetzen. Ne?
Ich hätte gerne von jedem einen Satz: Wie bringen wir die Gesellschaft in eine positive Haltung der KI gegenüber? Wie schaffen wir das jetzt? Wir haben festgestellt, gewappnet sind wir noch nicht. Ich glaube, das kann ich zusammenfassen. Aber was tun wir jetzt? Wie bringen wir die Menschen dorthin? Vielleicht bei Frau Buttelé fangen wir an.
Ja, ich habe das mehrmals erwähnt. Ich finde Begeisterung für was Wissenschaft, Daten, Tech betrifft sehr interessant. Das muss man vermitteln. Wenn wir die Mittel sofort nicht haben, um das Wissen zu geben, weiterzugeben, müssen wir die Begeisterung entwickeln. Dafür brauchen wir Leute.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wir müssen werben, wir müssen Marketing machen für unsere Ideen und wir müssen die guten Dinge rausstellen. Und wir müssen natürlich auch Antworten haben auf die Dinge, wo es Ängste gibt. Und ich würde es gut finden, wenn eben da insgesamt auch die Presse und Fernsehen so einfach auch mehr in die Richtung macht. Man hört immer überall die Kritik, aber was man alles Tolles machen kann, dass man Milliarden Steuergelder sparen kann, dass man für den Umweltschutz sein kann, für eine viel bessere Medizin, all das ist möglich mit künstlicher Intelligenz. Und diese Dinge, das möchte ich, dass das in die Öffentlichkeit kommt.
Wir brauchen Produkte und Services, die die Leute begeistern. Das ist das Entscheidende. Rein akademisch wird man das nicht lösen können.
Wir sollten aufhören, uns zu wundern, was Technik kann, sondern Ideen darüber entwickeln, was Technik tun sollte und Beispiele, praktisch anfassbare Beispiele vermitteln, dass wir Medizin besser machen können, dass wir Verkehrssteuerung in unserem Land verbessern können, dass wir an Universalübersetzern arbeiten können, dass wir Energiespitzen nach unten kriegen und viele derartige Beispiele, wo uns KI helfen kann, den Alltag leichter zu machen.
Wir sendeten einen kleinen Ausschnitt aus der zweitägigen Veranstaltung des Berliner Aspen-Institut zum Thema künstliche Intelligenz. Wo steht Deutschland? Den Wissensstand dazu tauschten aus Lothar Schröder, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Verdi, Thomas Jatzombek, Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss Digitale Agenda, Professor Michael Feind, experimenteller Kernphysiker in Karlsruhe und Cécile Boutelet, Wirtschaftskorrespondentin der französischen Tageszeitung Le Monde. Die Diskussionsleitung hatte die Journalistin Nina Ruge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.